Vom Objektiven zum Subjektiven. Eine neue Werttheorie auf der Basis individueller Präferenzen. Walras, Jevons und Menger legten eine positive und wissenschaftliche Sicht von Reproduktion, Austausch und Einkommensverteilung vor. Sie bedienten sich dabei eines Konstrukts, das unter dem Begriff Grenznutzen bekannt werden sollte, weshalb man in Bezug auf ihren Neuansatz einer Werttheorie heute auch von der marginalistischen bzw. Grenznutzenrevolution spricht. Sie ließ sich jedoch nur sehr langsam an. Der Grenznutzentheorie des Werts zufolge ist jedes Einkommen der Lohn für ein produktives Unterfangen. Angesichts der großen Investitionen in Fabriken und die Bauwerke der industriellen Revolution passte sie vorzüglich auf die sich rapide verändernden Umstände der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie kam jedoch keineswegs aus dem Nichts. Im Gegenteil hat sie eine lange Geschichte. Denkern des Mittelalters zufolge waren gerechte Preise solche, die den Nutzen eines Gegenstandes reflektierten. In seiner Summa Theologica erörterte der Philosoph und Theologe des 13. Jahrhunderts Thomas Aquin unter dem Abschnitt »Der Betrug bei Kauf und Verkauf« das Konzept des gerechten Preises. Bei diesem handelte es sich um einen normativen Entwurf, der sich aus der Vorstellung von Gier als moralisch verwerflichem Übel ergab. Für die mittelalterliche Kirche waren Gier und Geiz Sünden, unter die im weitesten Sinne auch das Sich-Bereichern von Zwischenhändlern und Geldverleihern fiel. So verbannte Dante in seiner göttlichen Komödie die Wucherer in den heißeren Teil der Hölle, den siebten Kreis, weil sie ihr Einkommen nicht aus produktiven Quellen, für Dante die Natur oder die Kunst, sondern aus Spekulation und Unterschieden im Zinssatz schöpften. Er fand Wucherei derart anstößig, dass die Wucherer sich in den dritten Ring zu den Frevlern wider Gott und die Natur in eine Wüste glühenden Sands verbannt sahen. Diese normative und moralische Betrachtungsweise des Preises, die eng mit der Vorstellung von betrügerischem bzw. kriminellem Verhalten verknüpft war, begann im 17. Jahrhundert, der Zeit von Perry und King, zu verblassen, hielt sich aber dennoch, bis sie schließlich ganz und gar durch das Konzept individuellen Nutzens ersetzt wurde, demzufolge es nicht um Gut oder Böse ging, sondern darum, gemeinsame Ziele dadurch zu erreichen, dass jeder Einzelne den Nutzen für seine Person selbst zu maximieren versucht. 1776, im Erscheinungsjahr von Adam Smiths »Wohlstand der Nationen«, erklärte der Engländer Jeremy Bentham, 1748 bis 1832, das größte Glück der größten Zahl zum einzig richtigen Maß von Gut und Falsch. Anders ausgedrückt, eine Handlung sollte nach ihren Folgen in einem bestimmten Kontext beurteilt werden. So sei etwa das Töten dann gerechtfertigt, wenn man damit weiteres Töten verhindern könne. Diese utilitaristische Ethik wirkte auch auf die Ansichten über die Produktion. In Frankreich vertrat Jean-Baptiste Say, 1767 bis 1832, Zeitgenosse Adam Smiths und ein heftiger Kritiker Quesnes, in seinem 1803 erschienenen Traité d'économie politique die Ansicht, der Wert einer Ware ruhe in ihrem Nutzen für den Käufer. Produktive Arbeit sei demnach Arbeit, die Nutzen produziere. Says Ansicht nach könne Arbeit im Dienstleistungssektor, die die klassische Ökonomie generell als unproduktiv einstuft, da sie keine Dinge hervorbringe, sehr wohl als produktiv eingestuft werden, solange diese Dienstleistungen einen Preis erbrachten und der Arbeiter dafür einen Lohn bekam. Den größten Einfluss auf die Entwicklung der Nutzwerttheorie hatte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts der britische Ökonom Alfred Marshall, 1842 bis 1924, der in Cambridge Professor für politische Ökonomie, wie man das damals noch nannte, war. Bezeichnenderweise hatte er als Mathematiker angefangen. Marshalls 1890 erschienene »Principles of Economics« verbreiteten die neuen Ideen unter Generationen von Studenten. Die Bibliothek des Wirtschaftswissenschaftlichen Seminars in Cambridge ist noch heute schlicht die Marshall Library und in modernen volkswirtschaftlichen Einführungen finden sich von ihm entwickelte Diagramme wie das Marshallsche Kreuz. In vieler Hinsicht war Marshall leiblicher Erbe der klassischen Tradition. Er hielt es für gegeben, dass die Produktionskosten wichtig bei der Bestimmung des Werts einer Ware seien. Allerdings verlagerten er und seine Anhänger das Denken über den Wert vom Studium großer Mengen an Kapital, Arbeits- und technischem Input hin zu kleinen, inkrementellen Mengen. Sie konzentrierten sich bei ihren Berechnungen darauf, wie eine geringfügige oder marginale Veränderung einer Variablen eine Veränderung bei einer anderen Variablen bewirkt. Wie sich zum Beispiel eine geringfügige Änderung des Preises quantitativ auf Nachfrage oder Angebot eines Produktes auswirkt. Aber worum ging es bei dieser neuen Werttheorie eigentlich? Erstens fußt die Grenznutzentheorie, Marginalismus, auf den Konzepten Nutzen und Knappheit und ist rein subjektiv, da der Wert einer Ware allein an ihrem Nutzen für den Verbraucher gemessen wird. Entsprechend gibt es auch kein objektives Maß für den Wert an sich, da der Nutzen je nach Individuum und Zeitpunkt variieren kann. Zweitens nimmt der Nutzen eines Gutes mit der Zunahme des Maßes, in dem es besessen oder konsumiert wird, ab. Der erste Maßregel, den Sie am Tag essen, mag Ihnen großen Nutzen, Genuss, wenn nicht gar ein Glücksgefühl bringen. Er mundet Ihnen und hilft vielleicht auch gegen den ärgsten Hunger. Aber mit jedem weiteren Riegel, den Sie essen, wird er Ihnen weniger munden, wenn Ihnen nicht gar irgendwann übel wird. Es kommt unweigerlich der Punkt, an dem der aus dem Schokoriegel gezogene Nutzen abnehmen wird. So wird der Nutzen des letzten Riegels weniger, möglicherweise weit weniger groß ausfallen als der zuvor konsumierten Riegel. Wir können von einem abnehmenden Grenznutzen sprechen, in diesem Fall dem eines Schokoriegels, der Ihnen von Riegel zu Riegel weniger wert sein wird. Umgekehrt gilt für ein Gut, je knapper oder seltener es ist, desto mehr Nutzen ziehen Sie daraus. Wir können von einem zunehmenden Grenznutzen sprechen. Ein einziger Maßriegel auf einer einsamen Insel kann Ihnen mehr Glück verschaffen als eine beliebige Anzahl von Maßriegeln aus dem Laden an der Ecke.